Land und Leben. Das Magazin für Landwirtschaft.
Wir dürfen nicht einfach immer nur in den Rückspiegel schauen und sagen, ja, wir hatten jetzt 100 Jahre hier den Dorfladen oder den Hausarzt, das bleibt auch die nächsten 100 Jahre so, sondern da verändert sich ganz massiv etwas.
Den ländlichen Raum attraktiv erhalten, das will die Plattform Land, eine Interessensgemeinschaft aus Wirtschaft und Politik, deren Vertreter am Mittwoch zur Jahrestagung zusammengekommen sind. Darüber berichten wir bei Land und Leben heute und dazu begrüßt sie Marianne Casarola. Außerdem informieren wir über den Zustand des Südtiroler Waldes bei immer höheren Temperaturen und über Folgeschäden der Frostnächte im April und wie die Bauern damit umgehen.
Man hat da jetzt natürlich viel Arbeit eingesteckt. Das muss man erst mal verkraften, dass in einer Nacht einfach alles kaputt ist, was man auf dem Baum oben war oder was man ernten kann. Und ja, es ist nicht einfach. Jetzt in einer Nacht ist eben die ganze Ernte wie verschwunden.
Sagt Andreas Tauber, ein junger Apfelbauer aus Natz. Die 5 Hektar, die er dort bearbeitet, sind zum Großteil von Schäden betroffen, die der Frost mit bis zu -8 Grad im April angerichtet hat. Auf den ersten Blick sehen die Apfelbäume gesund und stark aus. Schöne grüne Blätter, doch es hängen fast keine Früchte am Baum. Ein trauriger Anblick.
Wenn man da in die Anlage dann hineingeht nach der Nacht, hofft man logisch, dass man irgendetwas findet, noch ein paar gute Äpfel, aber wenn man nachher realisiert, dass einfach fast alles hin ist, nachher ist das schon ein riesengroßer Schluck. Ja.
Zwischen 70-90% weniger wird er heuer ernten. Dennoch muss er die Anlagen weiter pflegen und bearbeiten. Zum Teil fällt sogar mehr Arbeit an als in normalen Jahren. Und das, obwohl er fast nichts ernten wird.
Die Situation ist nicht so einfach, dass man sagt, jetzt kann man einfach das ganze Jahr in den Liegestuhl liegen, sondern man muss eben die ganzen Arbeiten, wie zum Beispiel Pflanzenschutz, mulchen. Man muss schauen, dass man ältere Anlagen im Gleichgewicht haltet mit einem Wurzelschnitt zum Beispiel, damit es eben nächstes Jahr nicht so ein starkes Wachstum ist und dass der Baum dann auch wieder blüht. Also die Arbeit muss man jetzt schon im Sommer hinein schon weitermachen. Ja.
Das Ziel ist, das Wachstum von den Bäumen so in den Griff zu bekommen, dass sie nicht übermäßig wachsen. Dann die Pflanzenschutzmaßnahmen so zu setzen, dass nächstes Jahr nicht übermäßige Arbeiten durchgeführt werden müssen, hinsichtlich zum Beispiel Mehltau und Schorf. Und die Folgeschäden dann für das nächste Jahr sind, dass man im Endeffekt bei der Ausdünnung extrem vorgehen müssen, dass nicht in Alternanz gehen. Das heißt, dass sie 2019 wieder blühen.
Erklärt Meinrad Zöschk vom Beratungsring für Obst- und Weinbau. Eine Frostberegnung gibt es auf dem Natzer Apfelhochplateau noch nicht, da zu wenig Wasser vorhanden ist. Nur ein kleiner Teil der Apfelbäume im gesamten Eisacktal konnten also frostberegnet werden.
Im Eisacktal haben wir ungefähr 830 Hektar Obstbaufläche, wobei nur 170 Hektar unter Frostberegnung stehen. Und dort ist es so, dass wir eigentlich das gerettet haben, wobei dort mit großen Qualitätsschäden zu rechnen ist. Während hingegen der Rest von der Fläche, dort haben wir eigentlich im Endeffekt große Schäden, wobei eben bis zu 100% Ausfall zu beklagen ist. Nicht.
Nachdem bereits im letzten Jahr Frostschäden waren, hat sich Andreas Tauberheuer rechtzeitig dagegen versichert. Wie viel er an Entschädigung erhalten wird, weiß er derzeit nicht, da die Erhebungen noch nicht abgeschlossen sind. Für viele weitere Apfelbauern im Eisacktal und auch im Finchgau war der Frost ein harter Schlag. Die Versicherungen können die Schäden für jene, die versichert sind, nur zum Teil ausgleichen. Die Folgeschäden betreffen nicht nur die Bauern. Die geringeren Erntemengen wirken sich auch auf die Genossenschaften und die Beschäftigung der Mitarbeiter während der Erntezeit aus.
Wenn man zurückschaut, dann haben wir 1989 schon die gleiche Situation gehabt. Dort waren -7 Grad und die Genossenschaft hat eine Erntemenge eingefahren von 25% nur. 1991 haben wir die gleiche Situation gehabt mit -8 Grad und dort waren die Erntemenge ungefähr 50%. Wir rechnen heuer ungefähr wieder mit der Hälfte und natürlich ist das für die Genossenschaft ein großer Schaden, weil dort hängen eigentlich der ganze Betrieb und die Familien, die was dort arbeiten, auch mit drinnen. Nicht? Die Folgeschäden seien eigentlich auch für die Genossenschaft sehr groß. Ne?
Sagt Meinrad Zöschk, Berater für Obst- und Weinbau im Eisacktal, wo die Stimmung derzeit nicht gerade gut ist, angesichts der zu erwartenden Ernteausfälle von ca. 50%.
Land und Leben, das Magazin für Landwirtschaft.
Spaziergänge im Wald sind immer ein Erlebnis und gesund. Eine grüne und vielfältige Pflanzenwelt öffnet sich dem aufmerksamen Betrachter, der über weiche Mooskissen und unter eindrucksvollen Baumriesen spazieren kann, durch ein nach Erde und Harz duftendes und von Vogelstimmen begleitetes Pflanzen- und Tierreich. Ein wertvoller Lebensraum also für Mensch, Tier und Pflanze. Doch auch der Südtiroler Wald ist dem Klimawandel ausgesetzt, vor allem den steigenden Temperaturen. Ulrike Donner hat den Forstfachmann gefragt, warum Südtirols Wald in Schwitzen gerät und welche Folgen das hat.
Wenn man jetzt Schwitzen damit verbindet, dass die Temperatur ansteigt, dann stimmt es sicherlich und darunter wird natürlich auch der Wald leiden, wenn man so sagen kann. Er wird diesem Temperaturanstieg ausgesetzt sein und das ist bereits im Gange, also man hat ja schon einen Temperaturanstieg von 1,5 Grad festgestellt und der wird sich sicherlich weiter fortsetzen.
Sagt Günter Unterdiener vom Amt für Forstplanung. Auf trockenen Standorten wird es noch trockener werden und in diesen Wäldern kommt es zu Beeinträchtigungen des Waldwachstums und des Gesundheitszustandes. Mit dem Temperaturanstieg wird sich auch die Waldgrenze bis zu 500 Meter nach oben verschieben. Hier gibt es unterschiedliche Prognosen, sagt Günter Unterdiener.
Was natürlich auch passieren wird mit diesem Anstieg, wird es auch eine Verschiebung der typischen Standorte von bestimmten Baumarten sein. So wird zum Beispiel die Fichte sich automatisch nach oben mehr verschieben und wird in bestimmten Teilen, wo sie derzeit standortsgerecht ist und war, in Zukunft Schwierigkeiten bekommen, weil eben die Rahmenbedingungen, die ökologischen, nicht mehr die Voraussetzung oder so ideal sind für diese Baumart, wie sie halt bis dato waren.
Die klimatischen Veränderungen haben auch Einfluss auf den Schädlingsbefall. So hat sich zum Beispiel der Befall vom Kiefer-Prozessionsspinner bereits um 100 Meter nach oben verschoben. Er ist ein wärmeliebender Schädling, der sich die klimatischen Veränderungen zunutze macht. Die Schädlinge stellen generell dann ein Problem dar, wenn der Bestand geschwächt ist.
Man muss immer sich vor Augen halten, dass zum Beispiel auch der Borkenkäfer immer ein Sekundärschädling ist. Das heißt, es muss bereits der Bestand geschwächt sein. Das kann zum Beispiel infolge von Schadereignissen sein, Schneedruck oder Windwurf. Aber es kann auch aufgrund von trockeneren klimatischen Bedingungen so sein, dass die Bäume geschwächt werden und dann in einem zweiten Moment von Schädlingen befallen werden. Was hinzukommt, ist natürlich auch, dass Schädlinge von außen nach Südtirol kommen, aufgrund dieser geänderten klimatischen Bedingungen. Das kann sehr wohl passieren.
Der Klimawandel stellt für die Förster eine Herausforderung dar. Doch hat Südtirol eine große Artenvielfalt in den Wäldern. Dadurch können sich möglichst viele Baumarten verjüngen und aufkommen.
Hier gilt es, das Zusammenspiel Wald-Wild so in ein Gleichgewicht zu bekommen, dass möglichst viele Baumarten aufkommen können. Das haben wir derzeit nicht überall in Südtirol, das muss man ganz klar sagen. Und ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist die Bestandespflege. Das heißt, ich kann den Wald als Forstmann, als Waldbesitzer auch natürlich erziehen und in eine bestimmte Richtung weiterbringen. Und die Bestandespflege, also Durchforstungen, Pflege des Bestandes ist dabei sehr wichtig, weil ich dort auch bestimmte Baumarten besonders fördern kann.
Günter Unterdiener spricht aber auch eine andere Gefahr für Südtirols Wälder an. Und zwar die invasiven Pflanzen und Tiere, sozusagen die Einwanderung von gebietsfremden Pflanzen- und Tierarten, die den Wald gefährden.
Wir haben zum Beispiel eben bestimmte Baumarten wie den Götterbaum oder den Blauglockenbaum, die eben verstärkt sich in Südtirol breit machen. Und die haben auch die Fähigkeit, sehr konkurrenzstark aufzutreten, was auf Kosten der standortstypischen Baumarten geht. Und das ist sicher eine Herausforderung, hier auch geeignete Maßnahmen, Begleitmaßnahmen zu finden, um dieses Ausbreiten dieser sehr invasiven Neophyten, bezeichnet man diese Pflanzen, eben in einen Rahmen zu halten, dass es nicht außer Kontrolle gerät.
Durch die geringe Weidetätigkeit und Streunutzung in den letzten Jahrzehnten konnte sich der Wald sehr gut entwickeln. Die Artenvielfalt ist gegeben und das ist eine Grundvoraussetzung, um den Wald in Zukunft gesund zu erhalten, sagt Günter Unterdiener. Er spricht auch von einem sehr guten Anpassungsvermögen des Waldes.
Wir stellen das ja bereits fest, wenn man vor einigen Jahren gesehen hat, dass eben Kiefern auf bestimmten Standorten ausgefallen sind, abgestorben sind infolge der trockenen Jahre zuvor, hat man dort andere Baumarten wie die Blumenesche, wie die Hopfenbuche gehabt, die diese Standorte dann eingenommen haben und eben der Wald sehr gut auch auf solche Ausfälle reagiert hat. Und wir sind der Meinung, dass dieses Vermögen, dieses Anpassungsvermögen, wenn die Rahmenbedingungen gewährleistet sind, dass dieses Vermögen weiterhin aufrecht bleibt.
Sagt Günther Untertiner vom Amt für Forstplanung. In Südtirol sind an die 370.000 Hektar bewaldet. Der Zustand der Wälder wird derzeit von den Experten als sehr gut eingestuft. Die Befindlichkeit unseres Waldes aber hängt, wie gehört, von mehreren Faktoren ab. Ziel bleibt es also auch weiterhin, den Wald als wertvollen Lebensraum zu erhalten. Der Schutz des Waldes und Spielregeln im Spannungsfeld Wald-Wild-Lebensraum. Das ist auch Ziel eines länderübergreifenden Arge-Alb-Projekts. In manchen Gebieten ist das Gleichgewicht Wald-Wild nicht gegeben und da sollen neue Spielregeln zwischen Forst und Jagd die Situation verbessern.
Land und Leben, das Magazin für Landwirtschaft.
Um den ländlichen Raum attraktiv zu erhalten und Abwanderung zu vermeiden, müssen neben guten Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten vor allem die Basisdienste funktionieren. Und dabei spielt ein Dienst, und zwar schnelles Internet, eine besonders wichtige Rolle. Darin waren sich die Teilnehmer der dritten Jahrestagung der Plattform Land diese Woche auf Schloss Brösels einig. Michael Del Tedesco hat sich umgehört, vor allem bei Fachleuten aus dem deutschsprachigen Ausland, die sich mit der unsicheren Zukunft des ländlichen Raumes schon länger beschäftigen.
In Österreich kämpfen 4 von 10 Gemeinden mit einem Bevölkerungsrückgang. Besonders junge Menschen zwischen 15 und 35 Jahren, gut Ausgebildete und vor allem Frauen verlassen dort den ländlichen Raum und ziehen in die Städte. In anderen Regionen sieht es noch düsterer aus. Die Gründe sind vielfältig, weiß Peter Dehne vom Neubrandenburger Institut für kooperative Regionalentwicklung.
Es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von Gründen. Das eine ist, dass natürlich dieses urbane Lebensgefühl schon angesagt ist heute. Das andere ist, dass Leben, Arbeiten, Familienstrukturen sich ja auch verändert haben. Also man muss ja Arbeit für beide finden, für den Mann und für die Frau. Und man muss Arbeit und Familie unter einen Hut bringen. Und das geht natürlich in Städten auf den ersten Blick erstmal einfacher als im ländlichen Raum. Und wenn man dann noch bedenkt, dass auch die Wirtschaft jetzt mit Digitalisierung und mit einer stärkeren Wissensorientierung sich in den nächsten Jahren nochmal verändern wird, ist wirklich die Frage, was bedeutet das insgesamt für dieses Auseinanderentwickeln der Regionen?
In Südtirol sieht die Situation deutlich besser aus. Auch wenn auch hierzulande in einigen Gemeinden mehr Menschen ab als zuwandern und die Bevölkerung zunehmend älter wird. Ein Mittel, um mit attraktiven ländlichen Räumen der Abwanderung erfolgreich entgegenzutreten, sind funktionierende Dienste der Grundversorgung, wie Sozial- und Gesundheitsdienste, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen oder die Nahversorgung. Einem Basisdienst messen die Experten eine besondere Bedeutung zu, dem schnellen Internet. Das kann eine große Chance für den ländlichen Raum sein, ist Thomas Ecker, der Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, überzeugt.
Ich habe das Gefühl, dass wir wirklich vor einer digitalen Revolution stehen. Die Digitalisierung wird wahrscheinlich unser ganz persönliches Leben massiv verändern, hat es schon, wird es aber in Zukunft noch viel mehr tun, wird auch die Arbeitswelt grundlegend verändern und wird damit auch die Ansprüche an die Daseinsvorsorge verändern. Ich führe das vielleicht ganz kurz aus. Wenn ich denke an die Arbeitswelt, dann wird wahrscheinlich sehr viel im Dienstleistungsbereich in Zukunft noch digital erledigt. Es wird dann auch weniger Ansprüche mehr geben an Büroimmobilien, sind wahrscheinlich heute Fehlinvestition, das wage ich mal zu behaupten, weil in Zukunft sehr viel Arbeit, sei es von zu Hause, sei es von zu unterwegs oder eben auch direkt beim Kunden erledigt wird. Das hat dann auch ganz andere Ansprüche an die Mobilitätsleistungen. Das gleiche übrigens auch im schulischen Bereich. Ich gehe davon aus, dass die klassische Schule, wie wir sie heute kennen, mit Blockunterricht von 8 bis 12 und 2 bis 4 irgendwie in Zukunft kein Modell mehr ist, sondern dass sehr viel auch mit digitalem Lernen, Lernen von zu Hause aus, flexible Lernzeiten verbunden ist. Das hat dann auch wieder andere Ansprüche an die Mobilität. Das heißt, der Schulbus, der einfach nur am Morgen um 8 und am Nachmittag um 4 Uhr zirkuliert, ist dann vielleicht ein Auslaufmodell.
Eine zentrale Rolle kommt in Zukunft den Gemeinden zu. Sie müssen stärker als bisher auf interkommunale Zusammenarbeit setzen.
Viele Gemeinden diskutieren heute, braucht es den Dorfladen noch? Was kann ich tun, um den in meiner Gemeinde aufrechtzuerhalten? Ich denke, das ist die falsche Frage. Sondern wir müssen vielmehr uns die Frage stellen, wie können wir die Versorgung in einer ganzen Region, in einer ganzen Talschaft aufrechterhalten? Dann macht es vielleicht Sinn, in einer Ortschaft den Dorfladen aufrechtzuerhalten, den zu kombinieren vielleicht mit einer Apotheke oder mit einer Poststelle. Im nächsten Dorf macht vielleicht eine ganz andere Lösung viel mehr Sinn. Und das ist das, was ich meine mit räumlich integrierter Daseinsvorsorge, dass man wirklich versucht zu überlegen, gemeindeübergreifend, wie können wir möglichst viele Synergien nutzen.
Thomas Ecker rief auf der Jahrestagung der Plattform Land dazu auf, nicht allzu sehr an Altbewährtem festzuhalten, sondern für Neues offen zu sein. Denn der Wandel ist für den ländlichen Raum eine Herausforderung, aber auch eine Chance.
Also er wird sicher noch die Grundversorgungsleistungen brauchen, aber sie werden eben vielleicht anders zur Verfügung gestellt. Das ist der springende Punkt. Ich denke, da hilft gerade die Digitalisierung. Wir werden vielleicht eben nicht mehr persönlich zum Arzt vorbeigehen, sondern es wird vielleicht noch eine Pharmaassistentin im Dorf vorhanden sein. Wir kommunizieren dann mit dem Arzt via Bildschirm, brauchen aber auch entsprechende digitale Infrastrukturen. Wir dürfen nicht einfach immer nur in den Rückspiegel schauen und sagen, ja, wir hatten jetzt 100 Jahre hier den Dorfladen oder den Hausarzt und das bleibt auch die nächsten 100 Jahre so, sondern da verändert sich ganz massiv etwas und wir müssen jetzt alle gemeinsam an den Tisch sitzen, das ist der springende Punkt, und gemeinsam überlegen, wie können wir das besser organisieren in Zukunft. Das ist das, was ich mit dem proaktiven Ansatz meine.
Die Veränderungen proaktiv und strukturiert angehen. Das ist auch der Rat, den Peter Dehne den Anwesenden mitgab.
Das eine ist natürlich, sich erstmal mit der Situation auseinanderzusetzen. Wenn man sich hinsetzt und mal analysiert und sich Karten anguckt, wie ist die Bevölkerungsverteilung, wie ist die Alterung in der Region und so weiter, erkennt man ja erst plötzlich, was ist und was auf uns zukommt. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass man eine Wissensbasis schafft, um über Strategien nachzudenken. Das Zweite ist, man muss miteinander reden und nicht nur im Dorf, in der Gemeinde, sondern erstmal in der Region, weil Daseinsvorsorge und Lebensqualität entsteht ja nicht in einem kleinen Dorf auch, aber letztendlich sind wir ja in der Region unterwegs, also wir müssen regional gucken. Und das Dritte ist, Lösungen können nicht von oben, vom Staat oder von der Provinz verortet werden, sondern man muss Freiraum schaffen, dass man aus den Regionen, aus den Dörfern heraus, aus seinem eigenen Selbstbewusstsein und seiner eigenen Stärke, die man erkennen muss, die Lösung findet.
Sagt Peter Dehne vom Neubrandenburger Institut für kooperative Regionalentwicklung, einer der Referenten auf der dritten Jahrestagung der Plattform Land. Fazit der Tagung: Menschen bleiben in den Dörfern, wenn die Grundversorgung gegeben ist. Eine besondere Bedeutung hat dabei schnelles Internet. Und auch die übergemeindliche Zusammenarbeit wird künftig stärker notwendig sein. Die Plattform Land ist vor 3 Jahren gegründet worden vom Bauernbund und dem Gemeindenverband.
Land und Leben, Meldungen.
Neue Flächen für den Weinbau in Südtirol und in Kärnten sollen erforscht werden im Projekt Rebecca unter der Führung des Versuchszentrums Leimburg, und zwar unter Berücksichtigung des Klimawandels. In den Alpen ist die Durchschnittstemperatur zwischen 1920 und 2010 um 1,9 Grad Celsius angestiegen. Dadurch haben sich die Erntetermine in den vergangenen 20 Jahren um 2 bis 3 Wochen vorverlagert. Außerdem verschieben sich die günstigen Reblagen immer weiter in die Höhe. So steigt unter den Bauern die Unsicherheit, welche Gebiete nun für den Anbau welcher Rebsorten geeignet sind. Die Forscher im Projekt Rebecca sollen nun ein objektives Bewertungsmodell für die Ermittlung geeigneter Weinbauflächen sowie entsprechende Sortenempfehlungen erarbeiten. Das grenzüberschreitende Forschungsprojekt ist auf 2,5 Jahre ausgelegt und wird vom Europäischen Fonds für Regionalentwicklung mit rund 750.000 Euro finanziert. Zu den Viehversteigerungen. Die Kälberversteigerung des Kof ist morgen Montag, 29. Mai in Bozen. Und die Schlacht- und Mastviehversteigerung findet übermorgen Dienstag, 30. Mai, auch in Bozen statt. Ja, und das war Land und Leben, das Landwirtschaftsmagazin von Rai Südtirol. Danke für Ihr Interesse. Einen angenehmen Sonntag wünschen Marianne Casarola mit David Leitner und Daniel Kizali an der Technik. Musik.